Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Hallöchen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine neue Hunderunde für euch vorbereitet. Lisa ist leider nicht bei mir. Lisa ist zu Hause. Du hattest mal wieder Physiotherapie vorher, ne?
Nee, ich hatte Ergotherapie.
Ergotherapie, vorher. Ja, ich bringe alles durcheinander hier.
Ach, ja, und das ist, man muss ehrlich sagen, hallo erstmal. Das ist echt alles manchmal ganz schön viel und dann passt das manchmal nicht mit noch hin und her und her und hinfahren. Und deswegen sitze ich ganz gemütlich hier in meinem Bastelzimmerchen zu Hause und dachte mir, ich schalte mich so dazu. Und das geht ja so auch echt ganz gut.
Es
Wir sind mittlerweile gut ausgerüstet.
Ja.
Ich habe Kopfhörer, Mikrofon, ich habe einen neuen Computer. Damit funktioniert das jetzt auch wieder tadellos. Und ja, ja, muss man ja sagen, vorher war ja ein bisschen schwierig.
Ja, du hattest fast noch einen Steinzeitcomputer vorher.
Ja, ja, den hätte man noch mit Diskette bespielen können wahrscheinlich. Aber nein, so alt war er nicht.
Nein.
Aber der war 12 Jahre.
Aber Wahnsinn, dass der so lange durchgehalten hat, finde ich. Also schon ordentlich.
Aber ihr habt ja auch regelmäßig gesagt, ich soll den Staubsauger nebenan ausmachen. Und ich sage mal, nee, das ist nicht der Staubsauger, das ist der Computer, der so laut arbeitet.
Das ist wirklich so, die Lüftung war so laut vom Computer, dass das Mikrofon das immer aufgefangen hat. Und ich ständig gesagt habe, ich so, Lisa, kannst du mal den Staubsauger ausmachen? Und sie so, es fährt kein Staubsauger. Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass es die Lüftung von deinem Computer ist. Naja. Gut,
ja.
Von deinem alten Computer. Jetzt hast du ja einen neuen.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ich hoffe, deswegen ist die Qualität auch viel, viel besser. Also ich muss zugeben, ich sehe euch auch viel besser. Viel klarer, Mareike. Du bist so richtig scharf. Scharf wie nie.
Oh, meine Kamera hier könnte auch ein bisschen besser sein, finde ich. Aber gut, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Haben wir heute ja wieder was Neues für euch vorbereitet, denn es stimmt gar nicht, was ich erzählt habe. Ich bin gar nicht allein im Studio. Ich habe noch jemanden hier neben mir. Die liebe Sarah ist bei. Sie hat zwei sogar. Die liebe Sarah ist nämlich bei uns. Hallöchen erstmal.
Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht allein. Ich habe ja Smirre mitgebracht.
Ja, du hast Smirre mitgebracht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Sarah, denn wir haben schon mal eine Folge mit dir aufgenommen. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, worüber es da ging. Dann klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen.
Genau. In der Folge, von der du gerade sprichst, Mareike, ging es ja um die Beißvorfälle. Leider war Smirre, der mich heute begleitet, auch davon betroffen. Ihm geht es aber, wie wir auch in dem Podcast schon besprochen haben, Gott sei Dank richtig gut, aber vielleicht erkennt ihr mich vielleicht davon ein bisschen.
Das stimmt, ja. Und wir haben heute aber eben nochmal ein ganz neues Thema, denn wir haben noch ein bisschen geschrieben und dann hast du uns erzählt, dass Smirre ja eine besondere Ausbildung gemacht hat, ne?
Ja, genau. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich das große Glück habe, dass ich von Smirres Arbeit erzählen darf. Und zwar ist Smirre ja ein ausgebildeter Schulhund und dementsprechend bin ich eine Lehrerin und arbeite in Nordrhein-Westfalen an einer Grundschule und Smirre begleitet mich regelmäßig so zweimal, manchmal auch dreimal in der Woche zur Schule.
Wahnsinn. Da sprechen wir natürlich gleich ganz ausführlich drüber. Aber Sarah, vielleicht magst du ja noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Du hast eben gerade schon gesagt, du bist Lehrerin. Wie bist du denn überhaupt auf den Hund gekommen?
Also bei uns war das so, ich bin schon immer mit Hunden aufgewachsen. Als ich 4 Jahre alt war, hatten wir unseren ersten Familienhund. Das war eine Golden Retriever-Dame und durch sie bin ich wirklich so richtig auf den Hund gekommen. Und seitdem, das sind ja mittlerweile auch schon 27 Jahre, bin ich wirklich immer mit Hunden unterwegs und ich genieße das auch total. Und als ich angefangen habe zu studieren, das war 2014, habe ich mir nach dem ersten Semester meinen ersten Hund gekauft. Das war oder ist ein Zwergpudel, die lebt auch noch. Genau, und das war dann mein erster eigener Hund und mittlerweile bin ich auch Besitzerin von 3 eigenen Hunden.
3?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Und,
Respekt.
Ja, danke. Und der dritte Hund, also der Smirre, der ist jetzt mein ausgebildeter Schulhund und damit ist wirklich für mich auch ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich mit Smirre in der Schule arbeiten kann, ja.
Ich finde das unglaublich, alleine 3 Hunde, Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, Taylor mal 3, holla die Waldfee.
Steckt auf jeden Fall viel Training dahinter. Also die Kleine ist ein Zwergpudel, die läuft auch wirklich ganz gut. Smirre läuft gut, da steckt aber auch viel Training dahinter. Der Hund in der Mitte ist ein kleiner Quatschkopf, aber jeder Hund bringt seine Stärken und seine Schwächen mit.
Absolut, das sagt Lisa auch immer, ne?
Ja, 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 ja. Und es ist ja gut, dass jeder Hund auch so seinen eigenen Charakter hat und auch so sein darf, wie er ist. Und wenn du auch sagst, der in der Mitte ist so ein Quatschkopf, dann lässt man ihn auch irgendwie Quatschkopf sein. Ist doch super.
Ja, genau. Und man findet dann ja auch für jeden Hund so seine Nische, was er gut kann, wo man den Hund gut mit hinnehmen kann. Und für sie habe ich dann halt die Nische gefunden, dass wir gerne wandern gehen, dass wir gerne zusammen zum Beispiel aufs Tender-Paddling-Board fahren.
Ach, wie schön.
Genau.
Richtig, richtig gut.
Wie machst du das? Bist du alleine mit allen 3 Hunden? Ich meine, das ist ja wirklich eine Menge Arbeit.
Ich habe da Gott sei Dank Unterstützung von meiner Schwester. Wir können das immer so ganz gut aufteilen, dass die Hunde jetzt nicht so lange alleine sind, aber dadurch, dass ich in der Schule arbeite und bei uns ja eine volle Stelle 28 Stunden bedeutet, die man dann wirklich in der Schule ist, bin ich ja auch meistens, es sei denn, wir haben Konferenzen, relativ zeitig zu Hause, sodass die Hunde jetzt auch nicht allzu lange alleine sind. Und ich finde immer, die haben sich untereinander, dann weiß ich auch, denen geht's ganz gut, wenn ich nicht da bin, die schlafen immer schön und dann passt das.
Wahnsinn. Wann hast du denn im Prinzip beschlossen, hey, irgendwie so Begleitschulhund, habe ich schon mal gehört, finde ich irgendwie spannend. Wann kam so die Idee auf für dich?
Als ich studiert habe, habe ich in Bielefeld relativ lange an einer Förderschule gearbeitet für Kinder mit emotionalen und sozialen Entwicklungsproblemen und die waren immer beim pädagogischen Reiten und da hat man einfach gemerkt, diese Pferde, die tun den Kindern so gut. Weil ich jetzt aber nicht unbedingt selber die Pferdefrau bin, sondern schon, mich immer schon zu Hunden hingezogen gefühlt habe, habe ich gedacht, ich glaube, so ein Schulhund oder ein Hund für die Kinder in der Schule wäre schon richtig cool. Das war dann so meine erste Idee, die ich dann hatte, dass ich für mich vorgestellt habe, hätte gerne einen Schulhund, weil ich glaube, dass die Kinder davon ganz viel profitieren können. War aber so, dass ich zu dem Zeitpunkt nur meinen kleinen Hund hatte und gerade für die Förderschule in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, wäre sie einfach viel zu klein gewesen, weil sie einfach überlaufen worden wäre. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, bis ich dann Smirre hatte.
Ja, Wahnsinn. Ne? Ich habe eben gerade schon gesagt, ich finde Smirre ist echt relativ groß. Also von den Bildern her dachte ich, Mensch, so groß ist er gar nicht. Ich würde sagen, so höhetechnisch ungefähr wie Taylor, Lisa.
Echt?
Ja, wirklich.
Oh, nee, aber, das habe ich auch nicht.
Aber deutlich kürzer. Taylor ist viel länger.
Ja, okay. Aber das ist ja dann wirklich hohes Stockmaß. Wahnsinn.
Ja, also von der Schulterhöhe hat er ungefähr 66 Zentimeter. Bedient auch so ein bisschen Klischee, großer, böser, dunkler Hund. Also ganz schwarz ist er ja nicht mehr. Er ist jetzt grau geworden, aber ist auch was, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen können. Ich finde, das ist eigentlich auch genau das Richtige, dass man als Kind auch einfach in der Schule sieht, so die großen, schwarzen oder dunklen Hunde können eigentlich auch ganz nett sein. Ja, aber ich habe das auch schon häufiger gehört, dass viele Leute immer denken, dass Smirre eigentlich kleiner ist, aber er besteht aus einem Meter Beine.
Das stimmt, ja. Er könnte bei Jeremy's Next Topmodel sozusagen mitmachen. Die Beine hat er auf jeden Fall dafür. Aber was ist Smirre denn überhaupt für ein Hund? Jetzt haben wir schon viel über ihn gesprochen. Hattest du da eine Wunschrasse damals oder hast du einfach gesagt, nee, Hauptsache groß?
Also ich fühle mich einfach durch meine Kindheit auch so ein bisschen zu größeren Hunden hingezogen. Durch das Studium hatte ich halt die Kleine, weil man das dann ja eher macht, wenn man immer mit dem Zug pendelt. Pudel fand ich aber an sich ganz toll und Smirre ist kein Königspudel, sondern ein Golden Doodle.
Also ein Golden Doodle.
Genau, ein Golden Retriever Pudelmischling. Und ich finde, dadurch, dass ich bei Smirre Glück habe, dass er keine Haare verliert, finde ich, bringt er da auch schon mal was mit, was ich für die Schule jetzt ganz praktisch fand.
Okay, ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Verliert er wirklich gar keine Haare?
Nee, Smirre verliert Gott sei Dank gar keine Haare. Ich habe das auch schon ganz häufig gehört.
Unglaublich, oder?
Ja, dass,
Wahnsinn.
Dass viele Pudelmischlinge trotzdem Haare verlieren, aber bei Smirre habe ich das Gott sei Dank, er verliert gar keine Haare. Und gerade wenn man zu Hause ein paar Hunde rumflitzen hat und die verlieren alle gar keine Haare, weil das ja auch Pudel sind, ist das schon ganz gut. Da hat man zwar vielleicht ein bisschen mehr Sand rumliegen, weil sich das gut in dem lockigen Fell sammeln kann, aber die Haare haben wir Gott sei Dank gar nicht.
Wahnsinn.
Ja, aber ich habe nämlich jetzt Einzeltraining gehabt und die haben auch einen Golden Doodle. Die haben sich diesen geholt, damit der Hund keine Haare verliert. Spoiler, hat nicht funktioniert. Dieser Hund hat unglaublich viel. Es ist überhaupt nicht das eingetreten, was die wollten. Deswegen habe ich jetzt gerade mal so interessiert nachgefragt, ob er wirklich gar keine Haare verliert. Aber ja,
was das
angeht, ist mein großer Wunsch.
Ja, was das angeht, habe ich bei Smirre den genetischen Jackpot gezogen.
Absolut. Also,
ja, offensichtlich.
Wir waren neulich in der Hundeschule und Taylor hatte gerade ganz extrem Haarwechsel. Lisa hat Taylor wirklich nur über den Rücken gestrichen und wirklich da kam, also wirklich mit jeder Bewegung, die du über diesen Hund gefahren bist, sozusagen mit der Hand, so viele Haare raus. Mhm. Also schwarze Hosen anzuziehen war eine absolute Katastrophe. Ich habe auch gesagt, irgendwie so von Dusky kenne ich das nicht. Also klar, Schäferhunde haaren eh viel, aber Taylor hart extremst. Also das ist wirklich unfassbar. Gerade in der Fellwechselzeit, also da kannst du den Staubsauger mindestens 5-mal am Tag anmachen und es ist immer überall noch Haar. Das ist unglaublich.
Ja, Nala hat auch gehaart, aber tatsächlich auch nur in der Fellwechselzeit. Fred hingegen haart auch ganzjährig. Fred hat ja auch so ein schönes, lockiges Fell und ist halt so ein Schmadderheinrich. Und den habe ich gestern gekämmt. Aber das ist unglaublich. Der Hund muss nackig sein, nachdem ich den gekämmt habe. Heute Morgen hat er sich geschüttet und es fallen wieder Haare aus. Und man denkt so, oh, ich kann es nicht mehr.
Ja,
ich
ist
kann
wirklich
es nicht mehr. Oh.
Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Schule nicht ganz verkehrt ist. Sarah, dann erzähl uns doch mal, wann Smirre genau zu dir gekommen ist.
Genau, bei Smirre ist das so, dass er tatsächlich durch einen Unfall entstanden ist. Das heißt, er ist das Baby von meinem mittleren Hund, also von der Knalltüte. Und
ach.
Ja, er ist durch einen Unfall entstanden. Ja, das dauert jetzt ein bisschen zu lange, um das alles zu erzählen. Aber Smirre war tatsächlich schon immer bei mir. Und dementsprechend hatte er auch immer schon richtig tollen, guten Kontakt zu mir. Mhm. Und wir haben ihn früh auch immer schon in einer Ledertasche durch die Gegend getragen, damit er so Sachen mitbekommt, weil die anderen Hunde mussten ja auch spazieren. Smirre war dann immer in seiner Tasche. Wir haben ihn auch zwischendurch mal mit einem Fläschchen beim Wachsen unterstützt, weil die Mama nicht so viel Milch geben konnte. Ja, und deswegen.
War er der einzige Welpe?
Ja, leider ja.
Ah, okay. Ja gut, das ist dann natürlich auch nochmal ganz, ganz besonders.
Das stand auch irgendwie nie zur Frage, selbst wenn es jetzt ein Unfall gewesen ist, da stand aber auch nie einfach zur Debatte, dass ich den Hund abgebe, weil es war der einzige Welpe. Man zieht ihn ein Stück mit der Flasche groß und dann
Wahnsinn, ja.
Kann man ihn auch einfach
keine
nicht mehr
Chance.
Abgeben.
Nee,
das glaube ich. Da ist die Bindung von Anfang an extrem groß, glaube ich einfach.
Und da sage ich auch immer, Smirre ist der beste Unfall, der mir je passiert ist.
Das ist wirklich sehr, sehr süß. Wann war denn das genau? Also wie alt ist Smirre jetzt?
Also Smirre wird jetzt im Mai 4. Das heißt, er wurde 2022 im Mai geboren.
Auch ein Corona-Baby.
Oh ja. Aber Gott sei Dank schon in den Endzügen.
Ja.
Aha, deswegen ist der Unfall passiert. Die Hunde konnten wohl nicht sich anderweitig beschäftigen.
Genau.
Er ist 4. Okay, und dann, wie lief das denn ab? Also hast du gleich Smirre gesehen und hast du gesagt, ach, das wird jetzt mein Schulhund?
Genau, also bei Smirres Mama, die habe ich mir eigentlich dafür gekauft, weil ich dachte, die kann ich gut mit zur Schule nehmen, diese alten Königspudel. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich finde, dass mein Zwergpudel dafür zu klein gewesen wäre. Ich habe aber bei Smirres Mama ganz schnell gemerkt, dass sie einfach das Gemüt dafür nicht mitbringt. Einfach, weil sie sehr hibbelig ist, sie kommt unheimlich schlecht zur Ruhe, kläfft gerne Sachen an, mag das nicht so gerne, wenn sie selber ruhen soll und alles andere in Bewegung ist. Und da habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, so zu ihr passt das nicht. Und Smirre war eigentlich vom Gemüt her schon immer ein sehr ruhiger, verfressener und ausgeglichener Hund.
Verrückt, so unterschiedlich, ne? Hätte man ja jetzt vielleicht auch nicht für Möglichkeiten, wenn die Mutter jetzt nicht so Ruhe gut hält, dass Smirre dann aber total gut Ruhe hält. Also wie unterschiedlich das sein kann.
Ja, ich glaube, da hat er wirklich ganz viele Züge von seinem Papa. Der ist nämlich auch ein unglaublich ruhiger Hund.
Ja, unglaublich.
Ja, total wichtig. Ja, total wichtig, was du ja schon sagst. In der Schule brauchst du halt keinen hektischen Hund, der die ganze Zeit da im Zweifel rumbellt oder aufgeregt ist, sondern dann brauchst du ja einen Hund, der total viel Ruhe ausstrahlt, ne?
Ja, und vor allem auch, wenn man dann auch dann darauf guckt, was Hunde ja auch in der Schule bewirken sollen. Da ist ein Hund, der dann alles ankläfft, genau fehlt am Platz. Der sorgt dann für wahrscheinlich noch mehr Unruhe und gerade
100%, ja.
Wenn da auch Kinder sind, die dann Angst haben und dann hast du da einen Hund, der kläfft alles an. Also das kann eigentlich auch schon nicht funktionieren.
Also ich kann euch ja berichten, also Smirre ist ganz ruhig. Smirre liegt hier auf dem Fußboden rum vor Sarah.
Ja, richtig platt auf der Seite.
Ja.
Und schläft.
Und schläft, ne? Er hat vorhin ein paar Leckerlis gegessen, aber jetzt ist er eigentlich wirklich komplett ruhig.
Ja.
Also. Mareike, so wie Taylor und Fred das doch auch machen würden, oder?
Ja, Taylor und Fred würden hier ganz locker eine Stunde neben uns liegen und es würde gar nichts passieren.
Gar nicht.
Das gar
auch
nichts.
Völlig easy peasy.
Ja. Na gut, sie sind ja auch noch ein bisschen jünger.
Wir können ja noch mal drüber reden, wenn sie 4 sind, ob sie das dann so entspannt machen würden. Ich könnte ja Wetten abschließen.
Ich könnte auch Wetten abschließen. Ich glaube, die beiden haben ein bisschen mehr Temperament.
Vermute auch.
Aber das ist ja nichts Schlechtes, sondern eben was sehr, sehr Gutes, was Smirre da kann. Wahnsinn.
Ja, ich sage immer, das ist sein größtes Talent, in allen möglichen Situationen zu ruhen und zu schlafen.
Der,
mega gut.
Der Traum also von jedem Hundehalter.
Ja, ich wollte Original, ich wollte es gerade sagen, Mareike, der Traum vieler, vieler Menschen.
Also man kann ihn auch tatsächlich ganz gut anknipsen. Er ist auch sehr begeistert bei der Dummy-Arbeit mit dabei. Da weiß er auch so, da gebe ich Feuer, aber sobald wir wieder zu Hause sind oder eben in der Schule ankommen, legt er sich hin und schläft.
Fantastisch. Wie hast du denn mit ihm angefangen? Du bist wahrscheinlich erstmal ganz normal vielleicht zur Welpenschule gegangen oder wie ist das Training sozusagen gestartet bei euch damals?
Genau, also wir sind ganz normal zur Welpenschule gegangen. Ich war aber tatsächlich auch schon bei der Hundetrainerin, die letztendlich Smirre und mich als Schulteam oder Schulhundteam ausgebildet hat. Und da waren wir ganz normal in den Welpenstunden und in den Grunderziehungskursen. Und da ist irgendwann zur Sprache gekommen oder ich habe mich eigentlich schon damit angekündigt, so ich möchte gerne mit diesem Hund in der Schule arbeiten. Und dadurch, dass wir da schon relativ lange in der Welpenstunde immer war, konnte sie Smirre auch gut einschätzen, hat auch gemerkt, so der bringt allein schon im Welpenalter genug Selbstsicherheit mit, genug Ruhe mit, könnte ich mir gut bei ihm vorstellen. Und bei Smirre war das dann so, dass er ungefähr mit einem halben Jahr offiziell in die Ausbildung gestartet ist. Das heißt aber nicht, dass er jetzt direkt mit in der Schule war, sondern er hat wirklich erstmal in der Ausbildung gelernt, zu schlafen, zu schlafen, zu schlafen und nochmal zu schlafen. Also wirklich in allen möglichen Situationen zu ruhen. Und in der Zeit, in der Smirre dann gelernt hat, ich schlafe jetzt hier die ganze Zeit und ich schlafe auch unter verschiedenen Bedingungen. Zum Beispiel waren da auch noch 6 andere Hunde, die die Schulhundausbildung gemacht haben. Genau, währenddessen habe ich dann die ganzen theoretischen Grundlagen gelernt, die man halt dafür braucht, um erfolgreich und auch tierschutzgerecht in der Schule mit dem Hund arbeiten zu können.
Lisa, hast du schon mal so eine Anfrage gehabt bei dir in der Hundeschule?
Ja, total oft. Ich werde ganz, ganz, ganz oft gefragt, ob ich Hunde zu Therapiehunden oder Schulhunden ausbilden kann. Kann ich aber leider nicht.
Also du hast da die wahrscheinlich in Anführungsstrichen nicht die richtige Qualifizierung für oder den Schein, genau, den man dafür braucht, ne?
Genau. Du brauchst ja in Deutschland für fast alles einen Schein und für alles eine Fortbildung, was ja auch absolut richtig ist. Genau, und den habe ich eben nicht. Und hier in Hannover gibt es 2 oder sogar 3 Hundeschulen, die das anbieten. Und um ehrlich zu sein, habe ich dann überlegt, ja, macht das überhaupt noch Sinn, noch als 4. Hundeschule noch mit reinzukommen, weil es gibt zwar viel Nachfrage, aber es ist jetzt natürlich auch nicht unendlich viel Nachfrage. Und deswegen habe ich bis heute das nicht gemacht. Und man muss auch sagen, auch für die Trainer ist das wirklich, um erstmal diesen Schein oder diese Ausbildung zu erwerben, wirklich kostenmäßig gar nicht so zu unterschätzen. Das heißt, das musst du auch im Nachtrag erstmal wieder reinwirtschaften, also um das mal auch von der anderen Perspektive zu sehen. Ich verstehe das, dass die Menschen, die ihren Hund zu Schulhunden ausbilden wollen, sagen, boah, das ist aber viel Geld dafür, dass mein Hund ein Schulhund sein darf. Ja, aber allein der Trainer muss wirklich relativ viel Geld dafür ausgeben, um überhaupt diesen Schein zu erwerben.
Ja, und das dann halt begleiten darf in dem Sinne, ne?
Genau.
Wie lange würde deine Ausbildung sozusagen dahin dauern? Weißt du das noch?
Die ich jetzt sozusagen machen würde, um diesen Schein zu erwerben.
Yeah.
Na, das ist unterschiedlich. Also es gibt so Online-Angebote, es gibt berufsbegleitend, es gibt so Kurse, die du am en bloc machen kannst. Also da gibt es sozusagen verschiedene Modelle. Ich hatte, wenn dann, immer ja nur dieses Berufsbegleitende gemacht. Bei en blocs wären das tatsächlich 5 Wochen. Das kann ich so nicht leisten. Und dann wären es 1,5 Jahre.
1,5 Jahre, Wahnsinn. Wahnsinn.
Also schon relativ lang und ich muss zugeben, also die Inhalte sind super interessant und ich glaube, jede Fortbildung nutzt dir was und jede Fortbildung, da hast du nochmal so Punkte, wo du denkst, oh ja, stimmt, das hatte ich wieder vergessen oder oh gut, dass das nochmal aufgefrischt wird. Aber insgesamt muss man sagen, das ist jetzt nicht alles total neu. Deswegen ist es Wahnsinn, was das für ein Zeitaufwand und auch was das für ein Kostenaufwand ist.
Das glaube ich. Jetzt hat ja Sarah schon gesagt, dass Schlafen, Schlafen, Schlafen die ersten Trainingseinheiten waren. Was würdest du denn grundsätzlich nochmal sagen, auch wenn du jetzt keine Hundetrainerin für diese genaue Ausbildung bist, aber ich glaube, du hast da ein Gefühl für, was sollte denn der Hund mitbringen, wenn jetzt gerade vielleicht auch Leute zuhören, die Lehrerinnen oder Lehrer sind und sich so denken, ach, vielleicht meiner? Komm, ist doch ganz niedlich.
Genau, also erstmal ist egal, welche Hunderasse das ist. Also es kann auch ein Rottweiler grundsätzlich sein. Es kann auch ein Chihuahua sein. Also an der Rasse ist es nicht gebunden. Was aber der Hund auf jeden Fall mitbringen muss, ist ein sehr ruhiges Gemüt. Der muss einfach relativ entspannt sein. Der muss ein hohes Stresslevel abkönnen. Der muss sehr viele Impulse aushalten können. Der muss natürlich freundlich gegenüber Menschen, Kindern sein, auch gegebenenfalls gegenüber anderen Tieren sein. Also das ist schon gar nicht so ohne. Das klingt jetzt erstmal so, ja, ja, nett gegenüber anderen Menschen und Kindern und Tieren ist er, ja, der kann Stress ab, ja, pff, Das passt schon. Ja, das darf man aber echt nicht unterschätzen. So ein Schultag, wenn man ihn jetzt mal wirklich ganz hochgebrochen und plakativ nimmt, 6 Stunden schreiende Kinder, wie gesagt, das ist jetzt sehr plakativ, ne? Aber schreiende Kinder, alle rennen durcheinander, es klingelt, spring auf, es fällt Essen runter. Die Bezugsperson, also vielleicht die Lehrerin, die kann sich auch nicht immer um den Hund kümmern, weil sie ja vielleicht auch mal beim Kind sein muss und so weiter. Also das ist schon enorm, was da abverlangt wird. Und das, glaube ich, unterschätzen dann doch am Ende relativ viele.
Sarah hat die ganze Zeit genickt bei allem, was du gesagt hast.
Ja, wie gesagt, das war jetzt auch sehr plakativ, ne? Aber ich finde immer, wenn man das so sehr plakativ und sehr deutlich einmal sagt, dann sagen ganz viele, oh ja, stimmt, das ist wirklich dolle. Also ich überlege mir, ich setze mich jetzt in so eine Grundschule oder in eine Schule, 6 Stunden. Mir würden die Ohren klingeln. Ich könnte wahrscheinlich 3 Wochen mich danach krank melden wegen Burnout, weil ich das überhaupt nicht mehr abkönnte. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Hund ist ja noch viel reizempfänglicher. Der nimmt ja Geräusche noch viel intensiver wahr. Und er kann das ja im Zweifel gar nicht so einordnen, wie wir das einordnen können. Also das ist wirklich eine enorme, enorme Belastung.
Taylor und Fred sind auf jeden Fall noch nicht so weit, um in eine Grundschule zu gehen.
Also Fred könnte zumindest Kusstraining geben.
Oh ja, Taylor könnte auch, also Taylor würde von allen gestreichelt werden wollen.
Fred würde sich auch als Reinigungskraft anbieten, wenn den Kindern irgendwie Brot runterfällt. Das würde Fred auch erledigen können. Also der hat schon so seine Talente.
Ja, das halt stimmt.
Entspannt rumliegen, das wäre jetzt noch nicht so sein Talent.
Nee, bei Taylor auch. Also es kommt drauf an, wenn Taylor, also Taylor könnte vielleicht gut in der Abendschule funktionieren, weil sie ja abends wirklich perfekt zur Ruhe kommt. Also da könnte man sie mit hinnehmen.
Ja, siehste.
Aber
man
so
muss eben seine Nische finden.
Eben. 8 Uhr morgens ist jetzt vielleicht noch nicht der richtige Unterrichtsbeginn für Taylor Mausi. Sarah, wie können wir uns denn das vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, Smirre musste erstmal ganz, ganz viel schlafen. Aber vielleicht kannst du uns ja noch so ein bisschen genaueren Einblick in eure Ausbildung geben. Wie oft ihr das gemacht habt, wie lange ihr das gemacht habt. Wann war das erste Mal, dass ihr in der Schule wart und so weiter? Lass uns da doch gerne ein bisschen dran teilhaben, wie die Ausbildung für Smirre so gelaufen ist. Und vielleicht gab es ja auch Rückschläge, wo du dir gedacht hast, so, oh Gott, ist Smirre wirklich ein Schulhund?
Also die letzte Frage kann ich schon mal beantworten mit ja. Irgendwann habe ich mich aber selber in Frage gestellt, ob ich mir das alles zumute. Das ist genau das, was Lisa gerade gesagt hat, weil zum Beispiel in NRW ist das so, es gibt keine offizielle Grenze nach oben, was die Klassengröße betrifft. Und da sind auch gut und gerne mal 30 Kinder in der Klasse.
Mhm.
Und gerade wenn man noch einen relativ jungen Hund in der Schule hat, muss man ja auf die 30 Kinder achten, die ja auch in der Grundschule zum Beispiel noch sehr jung sind. Aber man muss auch seinen Hund immer im Auge haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, willst du dir jetzt gerade alles antun? Weil das wirklich so viel von einem abverlangt, aber je länger wir das dann gemacht haben, desto einfacher wurde das auch für mich. Ich wusste immer, ich kann mich in bestimmten Situationen auf Smirre verlassen. Smirre ist ja auch älter geworden, ist auch gereift. Und also Smirre ist für mich der perfekte Schulhund, aber ich habe das am Anfang für mich so ein bisschen in Frage gestellt. Und zur Ausbildung, also bei uns war das so, dass wir ungefähr ein Jahr die Schule und Ausbildung gemacht haben. Das heißt, Smirre war mit ungefähr 1,5 Jahren mit seiner Ausbildung fertig und er ist ungefähr nach 3 Monaten nach dem Ausbildungsstart das erste Mal mit zur Schule gekommen.
Boah, crazy. Finde ich voll schnell. Mhm. Ist das schnell?
Also er war dann 9 Monate alt, aber ich habe das halt auch mit der Trainerin besprochen, dass wir das so machen müssen, weil ich jetzt in meinem häuslichen Umfeld auch nicht die kleinen Kinder rumflitzen habe. Also wir waren immer mal zum Trainieren an der Grundschule und haben da auch geübt zu ruhen, aber so richtig in den Kontakt mit den Kindern ist ja am Anfang noch nicht gekommen, deswegen habe ich das mit ihr abgesprochen, dass ich ihn jetzt gerne mal für 1-2 Stunden mit zur Schule nehmen würde. Und ich habe mir das dann aber auch so gelegt, dass ich dann nicht die verantwortliche Lehrkraft war, sondern ich konnte einfach mit dabei sein und Smirre konnte einfach in der Schule die Kinder beobachten. Das heißt, mit ungefähr 9 Monaten war er zum ersten Mal mit in der Schule, hat dann angefangen, sich ganz langsam um die Umgebung zu gewöhnen, an die Gerüche, an die Geräusche, an die Kinder, an die Personen, die da so rumflitzen. Das Pensum habe ich dann immer weiter gesteigert. Das heißt, dann war er nicht nur 1 Stunde da, sondern mal vielleicht mal 2, 3 Schulstunden. Und irgendwann, als wir uns da sicher waren und wir schon uns da gut eingespielt haben, war er auch dann in den Stunden mit dabei, in denen ich dann verantwortlich für den Unterricht war.
Ja, Wahnsinn.
Hat aber erstmal auch wieder nur geschlafen. Die ganze Zeit über.
Die ganze Zeit über geschlafen.
Was mir da gleich auffällt, sorry, dass ich dich unterbreche, Mareike, aber wo ich gleich drauf einhaken möchte, man hört ja eindeutig, Sarah, dass du am Anfang gar nicht unterrichtet hast, sondern das eigentlich in deiner Freizeit gemacht hast. Das heißt, du bist in deiner Freizeit auch noch hingegangen, hast dich in Stunden reingesetzt und hast einfach mit deinem Hund in Anführungsstrichen Gut, wichtig, dass man das erwähnt, ne? Also das ist sozusagen, ihr macht diese Hundeschulausbildung on top. Irgendwann könnt ihr die in euren Alltag mit einbeziehen. Irgendwann läuft euer Hund mit euch gemeinsam in euren Alltag. Aber am Anfang ist das alles on top. Das heißt, die Ausbildungszeit, die kommt auf eure normale Schulzeit hinzu. Das heißt, das müsst ihr immer, immer, immer mit berechnen, dass ihr da am Anfang einen wirklich massiven Mehraufwand habt. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil viele, glaube ich, auch das unterschätzen.
Ja, bei uns war das auch so, dass die Ausbildung auch immer am Wochenende war. Das heißt, wir hatten 1 bis 2 Mal pro Monat die Ausbildung für das Schulhundteam und da waren die Wochenenden auch erstmal durchgeplant und vollgepackt. Und bei mir war das auch so, ich hatte das Glück, dass ich am Ende von meiner Referendariatszeit einsteigen konnte mit Smirre in die Schulhundarbeit. Das heißt, da habe ich auch wirklich noch weniger Stunden gemacht. Man macht da ja deutlich weniger als 28 Stunden im Referendariat. Und wie du gesagt hast, Lisa, das waren erstmal Stunden, da bin ich zusätzlich in der Schule geblieben, habe mir das erstmal organisiert, dass Smirre zu der Schule hingebracht wird und dass ich dann mit Smirre wieder zusammen zurückgefahren bin.
Wie hat denn eigentlich die Schulleitung darauf reagiert? Weil ich glaube, das muss doch wahrscheinlich genehmigt werden, ne? Das kann ja jetzt nicht einfach jeder sagen, ich bringe mal meinen Hund heute mit, oder?
Genau, das ist auch von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. Mein Referendariat habe ich tatsächlich auch in Niedersachsen gemacht. Und da war das so, dass das auch nur die Schulleitung genehmigen musste. Die hatte selber 2 Hunde, die fand die Idee total cool. Hat mir dann aber geraten, weil ich ja im Referendariat war, mach das erst am Ende vom Referendariat. Konnte ich auch gut mitleben, weil Smirre dann ja auch einfach noch ein bisschen erwachsener werden konnte oder einfach ein bisschen wachsen konnte. Und die fand die Idee total cool. Es ist aber leider so, dass nicht alle Schulen die Idee jetzt super finden. Nach dem Referendariat konnte ich nicht an meiner Schule bleiben, sondern musste mir eine neue Schule suchen. Und da wollte ich wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen wechseln. Und da habe ich mich an einer Förderschule beworben, weil ich also Grundschullehrerin und Förderschullehrerin bin. Und da hatte ich ein Bewerbungsgespräch und habe dann auch hingeschrieben, ja, ich habe auch einen Hund, der macht gerade seine Schulhundausbildung und es wäre sehr wichtig für mich, dass ich ihn auch mal regelmäßig mitbringen könnte, einfach damit er weiterkommt in der Ausbildung. Und da hat der stellvertretende Schulleiter, der mit mir das Gespräch geführt hat, einfach gesagt, Sie sind ja wohl ganz nett und Sie sind auch gut qualifiziert, aber den Hund, den dürfen Sie nicht mitbringen. Die Leute im Kollegium haben da was dagegen. Und dann dachte ich nur so, nö, die Schule ist nichts für mich, dann habe ich mir eine neue Schule gesucht.
Völlig richtig so, wahrscheinlich auch die einzig richtige Lösung. Aber ich finde das unfassbar, weil das irgendwie so viele Stellschrauben sind, irgendwie an die man denken muss bei dieser Schulhundausbildung. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, was so inhaltliche Schwerpunkte abseits vom Ruhen sind. Also was muss der Hund sozusagen noch lernen, damit er für den Schulalltag gewappnet ist?
Was Lisa eben auch schon angesprochen hat, ist auf jeden Fall ganz viel Impulskontrolle, dass man jetzt nicht hinter jedem Ball her springt, der über den Schulhof rollt oder dass man im Klassenzimmer jetzt nicht immer hinter den Stiften herrennt, die vielleicht durcheinander fliegen. Genau, also Impulskontrolle finde ich ist ganz wichtig. Dann war das bei uns auch so, dass ganz viel darauf geachtet worden ist, dass der Hund mit verschiedenen Personen in Kontakt kommt. Das heißt, mal war das eine ältere Person, vielleicht mit einem Rollator, mal waren das jüngere Kinder als Kinder, die in die Grundschule gehen, mal waren das auch Menschen mit Beeinträchtigungen und da wurde einfach immer darauf geguckt, dass der Hund zu den Menschen oder mit den Menschen in Kontakt tritt. Es wurde aber auch immer darauf geachtet, dass alles, und das finde ich ist für mich einer der wichtigsten Sachen, dass alles, was der Hund macht, dass das freiwillig ist. Das heißt, der Hund wird nirgendwo zu gezwungen. Wenn der Hund nicht unbedingt den Kontakt mit Erwachsenen haben möchte, muss er den auch nicht haben. Das war zum Beispiel auch was, da habe ich ganz viel dran gelernt, dass ich gelernt habe, wie stehe ich oder wie muss ich für meinen Schulhund einstehen. Ich glaube, wenn man jetzt hört, eine Schule hat einen Schulhund, haben gar nicht ganz viele die Vorstellung, ja cool, da ist ein Hund, den kann ich mal streicheln.
Mhm.
Nee, das ist überhaupt nicht so. Also Smirre zum Beispiel, und das hatte ich dir ja sogar noch geschrieben, Mareike.
Genau.
Smirre liebt andere Kinder, der geht auch gerne zu anderen Kindern hin. Aber er ist jetzt nicht unbedingt der Hund, der jetzt von jedem Erwachsenen angefasst werden möchte. Er braucht da manchmal so seine Zeit und geht dann ganz gemütlich in seinem eigenen Tempo dahin. Und da musste ich wirklich schon ein paar Mal in der Schule sagen, so, halt, stopp, ist eine Grenze, Smirre mag das nicht, du streichelst ihn jetzt nicht, du fasst ihn auch nicht von vorne an oder lockst ihn. Und das habe ich zum Beispiel ganz wichtig in der Schul- und Ausbildung gelernt, für ihn einzustehen.
Ja, glaube ich. Smirre war aber ganz aufgeregt, kann ich erzählen. als er hier reingekommen ist in den Sender, weil er hat erstmal Studiohund Yasin direkt kennengelernt.
Oh ja.
Und dann hat er natürlich nach Yasin weitergesucht. Yasin war aber schon in einen anderen Raum gebracht worden sozusagen, damit wir in Ruhe den Podcast aufzeichnen können. Aber ja, riecht natürlich alles anders als eine Schule, ne?
Mhm.
Nicht der komische Kreidegeruch wahrscheinlich, ja. und die Schwämme. Ich weiß noch mal, diese Schwämme damals, gibt es die bei euch noch?
Also wir haben nur elektronische Tafeln bei uns.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch Gott sei Dank richtig so. Ich habe diesen Tafeldienst gehasst, weil irgendwie diesen ekligen Schwamm, der wahrscheinlich seit 12.000 Jahren da in der Schule lag, immer wieder in Wasser zu tränken. Ne? Naja, gut. Aber gut, dass es nur noch digitale Tafeln gibt, zumindest an deiner Schule.
Aber du hast ja eben gefragt, was Myrre in der Ausbildung noch gelernt hat. Also man kann jetzt vielleicht davon ausgehen, dass der Hund da super viele Tricks lernt, aber ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so der Fall. Also man muss sich schon im Vorfeld klar sein, was möchte ich, was mein Hund überhaupt in der Schule macht. Also es gibt halt Hunde, die sind auch wirklich nur da und liegen da rum und versuchen dann Ruhe reinzubringen. Aber wir mussten uns jetzt zum Beispiel für die Abschlussprüfung 2 bis 3 Spezialaufgaben aussuchen, die man in der Schule zum Beispiel umsetzen kann. Und das kann man auf jeden Fall üben. Es kann sowas sein wie, der Hund dreht mal am Glücksrad oder der Hund würfelt was oder ich weiß nicht, drückt auf eine Klingel. Aber das sind alles Sachen, die haben wir in der Ausbildung an sich gar nicht unbedingt gelernt. Also das habe ich Smyrre dann so alles im Nachhinein oder im Nachmittagsbereich beigebracht. Also für Smyrre in der Ausbildung stand wirklich im Fokus, ich ruhe, ich komme mit verschiedenen Personen klar und Sarah, also meine Besitzerin, kann für mich die Grenzen stecken. Das waren eigentlich so die großen Learnings von Smyrre in der Ausbildung.
Sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir jetzt auch mal über Zahlen reden. Wie teuer war die Ausbildung? Was hast du reingesteckt in Smyrre?
Also die Ausbildung ist jetzt auch noch deutlich teurer. Smyrre hat die ja 2022 gemacht. Ich glaube, da habe ich ungefähr 1.500 € bezahlt.
Schon nicht wenig Geld.
Genau. Ich weiß aber auch, dass es Ausbildungen gibt, die noch deutlich mehr Geld kosten, die aber auch wirklich noch umfangreicher sind. Genau. Und dann hat man ja auch in der Schule, also ich habe da wirklich einen Wagen von Ikea, da sind nur Sachen für Smyrre drauf. Da steckt man auch so viel Geld rein. Oder dass man eine vernünftige Hundebox hat, damit man ein gutes Körbchen hat. Dann finde ich das ja auch ganz schick, wenn Smyrre schöne Halstücher anzieht. Weil er zieht ja auch immer, wenn er dann mit den Kindern arbeitet, hat er auch seinen Arbeitshalstuch an. Und ja, da muss man jetzt nicht unbedingt den letzten Lappen nehmen. Da habe ich schon eine Schwäche für schöne Halstücher. Also da investiert man auf jeden Fall sehr viel Geld.
Ja, das glaube ich, ne, Lisa?
Ja, das kann ich verstehen. Ich muss zugeben, ich bin da ein bisschen befreit von. Wir haben 2 Leinen und 2-mal ein und dasselbe Geschirr.
Aber das ist erst bei Fred so.
Ja, und aber für Nala hatte ich mehr, aber im Ehrlichsein habe ich auch immer nur 2, 3 Sachen
genutzt. Du hast so deine Lieblingssachen genutzt, das stimmt.
Ja, und den Rest hatte ich und mehr habe ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so die typische Hundedame, die ständig passend zum Outfit wechselt. Ehrlicherweise, bei Fred wird es sich nicht lohnen. Der ist immer schmatterig und da ein gutes Geschirr oder ein Halsband dran zu basteln, die Gelegenheit ergab sich noch nicht so richtig. Und bei der Großmutti war einfach, ich bin halt auch, also das darf man eigentlich gar nicht laut erzählen, ich bin so oft ohne Leine losgegangen, wollte sie dann anleihen, habe dann gemerkt, ach du Scheiße, ich habe die Leine vergessen. Also da bin ich tatsächlich nicht so. Zum Glück, toi toi toi, habe ich keine Macke für so viel Leinen und Geschirre und Halsbänder. Dafür habe ich natürlich andere Macken. Ich kaufe andere Sachen für die Hunde. Aber ich kann das grundsätzlich verstehen. Und ich finde, was da noch ein wichtiger Aspekt ist, umso vermeintlich niedlicher so ein Hund aussieht, hat er ein schönes Halsband um, hat er ein buntes Geschirr um, klingelt da noch irgendwas am Halsband, so eine kleine Glocke oder so ein kleiner Anhänger, umso lockerer sieht der Hund aus, umso weicher sieht der Hund aus und für das ein oder andere Kind auch umso zugänglicher ist der Hund. Jetzt ist Smyrre ein großer Hund, ist durchaus schwarz. Das heißt, er kann ja auch schon mal für so ein Kind ein bisschen bedrohlich wirken oder auch für einen Erwachsenen etwas bedrohlich wirken oder zumindest schindet der Eindruck, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, mit so bunten Gedöns am Hund macht es einen Hund weicher und glaube ich, ist damit auch nochmal ein Punkt wert zu sagen, schmück deinen Hund, damit er auch gegebenenfalls da nochmal ein paar Pluspunkte sammelt.
Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe vor fast 2 Schulen jetzt eine 1. Klasse übernommen und da gab es im Vorfeld schon die Aussage bzw. die Anfrage, dass ein Kind, das zu mir in die Klasse kommen sollte, extreme Angst vor Hunden hat. Und es war ja nun mal klar, so Smyrre gehört zu mir, das heißt Smyrre wird auch mit in dieser Klasse sein. Und da hat die Mutter sich auch große Sorgen gemacht, dass das Kind dann nicht vernünftig lernen kann. Und da muss man sich auch erstmal Wege überlegen, wie man das dann umgehen kann, beziehungsweise wie man dem Kind helfen kann, dass es sich trotzdem in der Schule wohlfühlt. Spoiler, Smirre und sie sind mittlerweile die allerbesten Freunde und sie sind, sie sind auch wirklich ganz häufig zusammen unterwegs. Sie liebt es, mit Smirre zu tricksen. Aber bis dahin war es auch wirklich ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Und Lisa, du hast recht, es hat sehr gut geholfen, dass Smirre ab und zu mal ein buntes Halstuch anhat oder einfach kein schwarzes Geschirr im schwarzen Fell, sondern vielleicht was Blaues oder was Pinkes. Aber da hat auch wirklich ganz viel Arbeit hintergesteckt, dass die jetzt ein gutes Team geworden sind.
Ich will auch nicht sagen, dass nur so ein buntes Halsband deswegen der Hund auf einmal zugänglicher gemacht wird. Aber ich glaube, es ist ein Blickfang zu sagen, oh, guck mal, da ist was Buntes dran. Das macht den Hund irgendwie lebendiger oder das macht den Hund irgendwie lockerer.
Absolut. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du das geschafft hast, dass die jetzt so Best Friends geworden sind?
Genau, also wir haben das so gemacht, dass die schon, bevor sie eingeschult worden ist, durfte sie mit einer Freundin kommen. Die kannte ich aber auch schon, weil das eine Schwester war von einem anderen Kind, was schon bei uns auf der Schule ist. Und das Mädchen durfte dann mit Smirre arbeiten und das Kind eben mit der Hundeangst. Die durfte sich erstmal mit einem Stuhl auf den Tisch setzen und von da aus Smirre und das Mädchen beobachten. Das heißt, sie hat einfach erstmal dabei zugeguckt, wie ihre Freundin Spaß mit Smirre hatte und konnte da ja erstmal schon ganz leicht und ganz vorsichtig sehen, so Smirre macht nichts, der macht sogar coole Tricks mit den Kindern, der ist einfach total lieb, möchte einfach nur was zu fressen haben oder legt sich hin und schläft. Und das war so der erste Schritt vor der Einschulung. Und als sie dann eingeschult worden ist, habe ich das mit ihr vereinbart, dass ich ja Smirre erstmal in so einem abgegrenzten Bereich haben kann. Das heißt, ich habe vorne bei mir in einer Klasse einen Sitzkreis stehen und ich habe mit ihr abgemacht, so wenn ihr arbeitet, dann bleibt Smirre in diesem Sitzkreis. Ich habe ihr auch zugesichert, dass ich eine Leine an Smirre machen werde, dass er gar nicht bis zu ihrem Arbeitsplatz kommen kann. Und wenn die Kinder dann bei mir im Sitzkreis gearbeitet haben, habe ich Smirre extra sogar nochmal aus dem Sitzkreis rausgeholt. Dann war der einfach in einem Körbchen, was bei mir hinterm Pult steht. Dadurch hatte sie, glaube ich, einfach schon mal das Gefühl von Sicherheit. Und irgendwann hat sie dann gesagt, nachdem sie, ich glaube, ungefähr so 2 Wochen beobachtet hat, dass Smirre ja wirklich immer nur rumliegt und schläft oder nette Sachen mit den Kindern macht, hat sie dann gesagt, du kannst Smirre mal laufen lassen. Und dann habe ich die Leine dann abgemacht, aber Smirre ist eigentlich auch eh so, dass er sich am liebsten in den Sitzkreis legt, weil da auch noch Decken von ihm liegen. Und dann war das wirklich erstmal so, dass sie das geschafft hat, 1 Woche oder 2 Wochen das auszuhalten, dass der Hund nicht mehr an der Leine war. Und ganz, ganz, ganz langsam und schon wieder das Wort Freiwilligkeit, also durch ihre eigene Freiwilligkeit und durch die Freiwilligkeit von Smirre, hat sie es dann geschafft, sich Smirre zu nähern, hat ihm dann auch durch einen Kochlöffel ab und zu mal Leckerli gegeben.
Wie süß.
Oder es gibt auch so Leckerli-Rutschen. Mich erinnern die mal so an Staubsaugerrohre, die kann man so auseinanderziehen, dann wirft man ein Leckerli da rein und Smirre steht am einen Ende und das Kind am anderen Ende. Da hat sie dann Smirre damit gefüttert und irgendwann hat sie dann gemerkt, oh, der ist ja eigentlich schon doch ganz cool und der ist ja auch weich und den kann man gut streicheln und der ist total ruhig. Ja, und dann hat sie dann wirklich komplett ihre Angst weggeschüttelt und liebt es jetzt mittlerweile, wenn sie Smirre-Dienst ist. Das heißt, sie sucht Smirre eine Decke raus, darf das Halstuch anziehen, wenn wir arbeiten, sucht Leckerlis raus. Und ja, das ist wirklich eine ganz tolle Freundschaft auch zwischen den beiden geworden.
Wahnsinn.
Und was mir die Mutter da auch nochmal zurückgemeldet hat, ist, dass die, seitdem sie halt Smirre kennt und auch einfach einen guten, positiven Kontakt zu Smirre aufgebaut hat, dass sie zum Beispiel auch gar nicht mehr die Straßenseite wechselt, wenn da jetzt ein Hund auf sie zukommt, was sie früher immer gemacht hat.
So toll. So toll. Ne? Ja.
Ja, da möchte ich gerne einmal einhaken. Ich habe mich nämlich informiert und habe rausgesucht, ob es Studien gibt, die belegen, dass ein Schulhund in der Schule wirklich positiven Einfluss auf Kinder oder die Erwachsene hat. Und da gibt es tatsächlich mehrere Studien mittlerweile. Es gibt tatsächlich die sagen, zahlreiche Studien belegen positive soziale, psychologische und sogar neurobiologische Effekte zwischen Tier-Mensch-Interaktionen. Und ich fand einen wirklich richtig, richtig interessant. Und zwar ist es der, dass Hunde einen biologischen Effekt auf in dem Moment ja Schüler haben. Und zwar ist es nämlich so, dass eine Interaktion mit Hunden, eine Oxytocin-Ausschüttung, also dieses Bindungshormon, wird ausgeschüttet. Und in dem Moment wird das Stresshormon Cortisol gesenkt und auch die Herzfrequenz. Und dadurch kann der Schüler besser lernen und besser Inhalte aufnehmen. Das heißt, es ist nachgewiesen, dass ein Hund durch diese Oxytocin-Ausschüttung, die der Mensch dadurch erlebt, Stress sinkt und dadurch besser lernen kann. Also, es ist wirklich wissenschaftlich belegt.
Ja, und das kann ich definitiv aber auch bestätigen. Ich habe bei mir mehrere Kinder in der Klasse, die ADHS haben. Das heißt, die können sich nicht immer ganz gezielt auf Sachen konzentrieren. Und da ist es auch wirklich so, dass die in Arbeitsphasen ganz gezielt den Kontakt zu Smirre suchen. Also das heißt, die legen sich, bei mir dürfen die auch im Liegen oder im Stehen oder ich weiß nicht wie arbeiten, die legen sich wirklich in den Sitzkreis. Smirre legt sich dann meistens dazwischen, weil er es einfach gemütlich findet. Und dann nimmt ihre Arbeitsmaterialien mit und arbeiten. Und gleichzeitig ist aber die eine Hand, mit der sie nicht schreiben, ist dann an Smirre und streichelt so ganz langsam über Smirres Rücken oder über die Pfote. Und mit der anderen Hand arbeiten die. Und ich finde, gerade an den Tagen, wenn Smirre nicht mit dabei ist, merkt man einfach, dass die sich wirklich deutlich besser konzentrieren können, wenn die diesen sensorischen Reiz von Smirres Fell haben. Also in dem Moment, in dem die Smirre streicheln und mit ihm kuscheln, werden die wirklich auch beruhigt. Auch die motorische Unruhe ist dann zum Beispiel weg. Und das ist wirklich ganz faszinierend, sich das anzugucken.
Unglaublich, ne?
Ich finde das super, super spannend. Sarah, was ist denn so Smirres Lieblingsfach, sag ich mal?
Die Frage kann ich gut beantworten, weil Smirre ja auch regelmäßig in Freundebücher schreiben muss.
Natürlich.
Also Smirre schreibt dann natürlich immer rein Smirre-Stunde, weil ich habe das große Glück an meiner Schule, dass ich eine Stunde wirklich nur was mit Smirre mit einer ausgewählten Gruppe an Kindern machen darf. Das heißt, wir sind dann mal im Wald unterwegs, mal bauen wir einen Parcours auf. Mal geht es einfach darum, dass wir vielleicht neue Türschilder für Smirre basteln. Also die Stunde findet Smirre ganz toll. Aber ich glaube, er mag eigentlich alle Stunden total gerne, wo die Kinder auch wirklich richtige feste Arbeitsphasen haben, in denen die leise arbeiten, ich sag jetzt mal müssen, aber sich dann zu ihm legen. Und was er auch ganz toll findet, ich habe ja das Glück, dass ich da auch noch Förderschullehrer bin, es sind dann wirklich Förderstunden mit ganz kleinen Gruppen. Das heißt, wo er wirklich dann gezielt den Kontakt zu 2, 3 einzelnen Kindern suchen kann. Und das sind wirklich auch für mich persönlich immer die Sternstunden. Einfach weil man sieht, dass gerade Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, die vielleicht einfach nochmal im Lernen Unterstützung brauchen oder in der Sprache, dass die meiner Meinung nach immer noch am meisten von Smirre auch dann profitieren. Und man merkt einfach, wenn die Arbeitsergebnisse erzielen, dass die stolz sind und dieser Stolz oder diese Freude darüber überträgt sie dann auch immer auf Smirre. Und dann steht der manchmal dazwischen oder liegt dazwischen, wedelt im Schwanz, strahlt die Kinder an und ich sag trotzdem, dass seine Lieblingsstunde die Smirre-Stunde ist nach Schule.
Die Smirre-Stunde finde ich wirklich großartig.
Ja, absolut.
Überhaupt genial, dass eine Schule wie deine das anbieten kann. Wahrscheinlich geht es auch manchmal gar nicht von den Räumlichkeiten her oder sowas, gerade in Großstädten oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe mich zumindest damit noch nie befasst. Ich würde gerne aber noch von dir wissen, ob du auch irgendwo Nachteile siehst.
Ich habe das ja eben ganz am Anfang schon angesprochen, als du ja gefragt hast, ob ich dann irgendwie so einen Moment hatte, wo ich dachte, Smirre ist vielleicht nicht der richtige Schulhund. Mhm. Aber da habe ich ja gesagt, ich habe eher daran gezweifelt, ob ich mir das alles zutraue. Ist auf jeden Fall, dass man die Aufmerksamkeit teilen muss. Also, dass man wirklich die Aufmerksamkeit teilen muss zwischen Klasse und Hund. Aber man sollte ja immer im Hinterkopf haben, ich bin ja auch als Lehrerin da und nicht nur als Schulhundlehrerin. Ich muss ja eigentlich meinen Fokus immer deutlich mehr noch auf die Kinder legen. Das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil, wenn man einen Hund hat, auf den man sich dann vielleicht noch nicht 100% verlassen kann. Das heißt, wenn der Hund vielleicht gerade erst fertig ist mit seiner Ausbildung oder wenn er es einfach noch nicht so gut schafft, zur Ruhe zu kommen. Ich finde zum Beispiel, dass es relativ viele Australian Shepherds auch gibt, die Schulhunde sind. Da höre ich aber teilweise auch, ja, dann musste ich den Hund in die Box packen, damit er wieder zur Ruhe kommen kann. Das finde ich halt ein bisschen schade, so, weil ich weiß, Smirre legt sich hin und er schläft dann. Und dann muss dieser Hund extra dann dazu, ich sag mal, gezwungen werden, zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Hund hat, der da so gut ruhen kann. Hatte ich mit Smirre am Anfang auch mehr Probleme mit, weil jetzt weiß ich ja, er legt sich einfach dahin und schläft. Und früher hatte ich ja immer noch ein Auge mehr drauf, so was macht er jetzt. Was noch ein Nachteil sein kann, ist, dass man das ja erstmal immer gegenüber dem Kollegium vertreten muss, dass man das gegenüber den Eltern vertreten muss, dass man denen vielleicht auch noch erstmal aufzeigen muss, was hat die Schule eigentlich davon, wenn wir jetzt einen Schulhund haben. Und was ich auch immer total anstrengend finde, und darüber haben wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen gesprochen, ist ja auch immer das Thema, ja toll, du bringst deinen Hund mit zur Schule, vielleicht kann er ja zu Hause nicht einfach alleine bleiben. Also das ist immer noch von außen ganz viele Vorurteile gibt oder einfach so Sprüche gibt, die dann gesagt werden, weil die Leute denken, ja, die bringt einfach mal eben mit ihren Hund mit zur Schule und die sehen da einfach gar nicht die ganze Arbeit und den ganzen Aufwand dahinter.
Ja, und auch absolut das Gemüt, ne? Also ich kann von hier zum Beispiel sagen, du hast ja Studiohund Yasin kennengelernt. Yasin hat ein unfassbar ruhiges Gemüt. Also der lässt sich wirklich von allen anfassen, auch total gerne. Der nimmt auch von allen Leckerlis. Der kommt auch wirklich zu allen an. Der kann hier aber auch ruhen und so weiter. Und du kannst den auch einfach, wenn wir dann zum Beispiel auf Sendung sind, mein Kollege und ich, dann liegt der auch ganz oft einfach nur in der letzten Ecke im Studio und schläft da. So, das Einzige, was er nicht ab kann, ist er, wenn er einen Vogel draußen sieht. Dann wird gebellt. So, Vögel mag er nicht. Aber gut. Haben ja viele Hunde ein Problem mit Vögeln, aber ich finde, das ist halt extrem wichtig, dass auch in diesem Arbeitsweltkosmos, dass da halt auch echt, das muss das Gemüt schon mitbringen können, weil hier passieren halt auch so viele Dinge, ne? Da muss mal was schnell passieren, dann braucht einer noch irgendwas aus dem Drucker, dann wird die Treppe hochgerannt und so weiter und so fort, das muss der Hund am Ende aushalten können.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, es ist Aufruhr in der Klasse und ich sag, Smirre, geh auf deine Decke, dann macht Smirre das. Und wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der jetzt vielleicht nicht darauf reagiert, finde ich das schon wieder total schwierig, weil da muss ich ja erstmal zum Hund hingehen, den Hund vielleicht am Geschirr, am Halsband, wie auch immer, zu seinem Platz führen, ihn da vielleicht auch sichern, damit er dann nicht weggeht und ich erst dann die Aufruhr in der Klasse klären kann. Und ich finde, das ist auch immer was man im Hinterkopf haben sollte, ob man sich das dann antun möchte. Jetzt mal so, weil, also ich weiß, ich kann mich auf Smirre verlassen, hat sich aber auch erst durch unsere Arbeit ergeben, weil ich einfach weiß, er macht das, was ich ihm sage und er bleibt da auch wirklich liegen und schläft da auch. So, aber ich glaube, hätte ich einen anderen Hund, dann würde ich das, glaube ich, auch gar nicht immer so ganz locker sehen, weil ich einfach weiß, ich müsste da noch viel mehr Aufmerksamkeit auf den Hund noch viel aufmerksamer beobachten, als ich das jetzt mit Smirre machen muss, einfach weil er das so gut kann.
Mhm. Und er macht es ja jetzt eben auch schon ein bisschen, ne? Also so knapp 3 Jahre dann insgesamt jetzt, ne?
Genau, ist im Herbst bei 3 Jahren, ja.
Ich kann total verstehen, was du da sagst. Ich glaube auch, dass da einfach die Ausbildung noch mal ein bisschen besser reifen muss, dass man da im Vorfeld wirklich auch Mut haben muss, Hunde auszusortieren. Das klingt jetzt ganz hart, aber das meine ich tatsächlich auch so, dass man auch wirklich den Besitzern sagen muss, dein Hund ist wirklich ein ganz lieber, ein ganz toller Hund. Das spricht dir niemand ab. Aber für die Schule oder für die Therapie ist der einfach nicht 100% geeignet. Und das klingt ganz doof. Und ich verstehe, dass wenn Menschen sich das vorgenommen haben, Lehrerinnen, Therapeuten, wer auch immer, Ärzte sich das vorgenommen haben, den Hund begleiten, mitzunehmen, sich den Hund dafür auch angeschafft haben. Und dann kann der Hund das nicht 100% leisten. Und da bin ich vollkommen bei dir, Sarah. Ein Hund muss in so einer Situation wirklich, und ich nehme dieses Wort bewusst jetzt mal in den Mund, der muss funktionieren. Der muss sofort auf die Decke geschickt werden können, ohne Wenn und Aber. Weil es ist viel wichtiger, wenn da zwei Kinder sich in die Flicken kriegen, an den Haaren ziehen, dass man nicht erst zum Hund geht, den in Ruhe anleint und dann zu den Kindern geht und sagt, das macht man aber nicht. Da hat der Hund nicht die erste Rolle zu spielen, sondern die Kinder. Und da muss der Hund funktionieren und da muss sehr, sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt werden. Und da muss ein Trainer der Ausbildung auch den Mut besitzen zu sagen, das kann dein Hund nicht. Das ist nicht schlimm, das ist auch wirklich Wahnsinn, wenn das ein Hund kann. Aber deswegen ist er vielleicht auch für diesen Job nicht geeignet. Das, wie gesagt, das ist ganz hart, das klingt ganz blöd, aber das ist super wichtig, das genau in der Konsequenz einmal zu sagen.
Ja, und was die Ausbildung angeht, gibt es da auch ganz viele schwarze Schafe, also die sagen dann, wir bilden mal Schulhunde aus oder wir bilden Therapiehunde aus, einfach weil das jetzt auch gerade so im Kommen ist und da einfach viele Leute Interesse daran haben, aber man merkt einfach, dass es denen dann auch nicht darauf ankommt, qualitative Standards einzuhalten.
Ja.
Und ich finde das total schade. Das ist eigentlich auch genau das, was du gesagt hast. Potenzial haben alle Hunderassen. Also jeder Hund könnte ein Schulhund sein oder ein Therapiebegleithund. Aber es können eben nicht alle Hunde machen. Einfach, weil die das vom Gemüt her vielleicht nicht schaffen, weil die es einfach nicht schaffen, weil die vielleicht einfach dann zu hibbelig sind, weil die dann zu ängstlich sind, weil die es nicht ausschalten können, dass da Kinder rumrennen oder dass da irgendjemand was anderes macht. Und da muss man auch wirklich den Mut als Ausbilder haben und sagen, so, nee, das passt einfach nicht. Es ist schön, dass du das vorstellst, aber dein Hund hat da auch nichts von. Also ich finde, man muss auch immer gucken, dass der Hund auch Mehrwert davon hat. Und Smirre zum Beispiel, für den ist das total bereichernd, wenn der in der Schule ist. Ich packe ihn dann morgens ins Auto und dann gehen wir immer zur Schule hin und dann lasse ich ihn, weil da noch keine Kinder da sind, lasse ich ihn von alleine ab und er läuft wirklich schwanzwedelnd bis zur Schule, geht dann erstmal in die Klasse und dann hat er immer so ein paar Sachen, die macht er vorher immer. Und da sehe ich einfach, er hat da total Spaß dran. Aber es gibt auch wirklich genug Schulhunde, denen macht das einfach keinen Spaß und das ist Stress für die. Und ich finde das einfach schade, wenn man dann als Hundetrainer sagt, ja, mach mal, ich kriege ja mein Geld von dir und ist mir egal, ob es passt und wie es im Endeffekt aussieht.
Ja.
Naja. Ein Nachtrag noch dazu. nicht nur der Hund muss geeignet sein, auch der Mensch muss geeignet sein, ne? Also selbst wenn der Hund super geeignet wäre, der Mensch muss ja die Aufmerksamkeit auch teilen. Das hast du, Sarah, finde ich auch ganz gut gesagt. Das ist sau anstrengend. Ich habe die Light-Version davon. Ich habe Nala ja oft mit zur Hundeschule gehabt und die hat dann parallel irgendwo gewartet. Und ich habe immer mit einem halben Auge zu ihr nach hinten geguckt. Liegt die noch auf ihrer Decke? Belästigt die gerade irgendeinen Hund? Belästigt die gerade irgendeinen Menschen? Und da muss man echt in der Lage sein, seine Aufmerksamkeit so zu teilen. Und das fand ich immer sehr anstrengend. Und das waren ausgewählte Momente, wo das so war. Und das wirklich die ganze Woche über mehrere Stunden so leisten zu können, das muss man auch erstmal können. Also auch an die Menschen, das ist eine enorme Mehrbelastung.
Ja, und du hast ja in der Hundeschule auch noch mit Erwachsenen gearbeitet, die man ja vielleicht noch ein bisschen besser kontrollieren und instruieren kann bei
Das
Kindern.
denkst du.
Ich meine, Kindern sagt man das dann, aber manchmal ist es dann ja so, dann ist es vielleicht eine Minute später wieder weg und die wollen dann trotzdem zu dem Hund hingehen, so, ne?
Ja. Das ist schon super, super aufregend, super, super spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, wie grundsätzlich so die Kinder reagieren, wenn sie Smirre sehen. Also sind wahrscheinlich auch die besten Stunden für sie, könnte ich mir vorstellen.
Also es ist generell eigentlich immer so. Also Smirre ist ganz häufig montags, mittwochs mit in der Schule. Und manchmal habe ich ihn auch freitags mit dabei, je nachdem, was ich dafür so viele Stunden habe. Und an den Tagen ist es eigentlich immer so, dass als erstes gesagt wird: Ach, hallo Smirre, du bist ja schon wieder da. Und ich bin dann erstmal so ein bisschen hinten dran, aber ist für mich total okay. Ich freue mich ja auch, wenn die Kinder sich so über Smirre freuen, aber die lieben das, wenn Smirre mit dabei ist. Und es ist auch nicht nur meine Klasse, es sind wirklich die ganzen Kinder von der gesamten Schule, die dann einfach so denken: Oh, cool, Smirre ist da. Und ich mache das auch immer so, dass ich in den großen Pausen sage, so, ich gehe jetzt nicht ins Lehrerzimmer, sondern wir gehen mit Smirre spazieren. Ich habe da auch Glück, dass die Schule gut liegt und wir da einfach so zwischen so Feldern herlaufen können. Und dann sind da auch wirklich immer viele Kinder aus anderen Klassen, auch aus der 4. Klasse, die bald dann die Schule verlassen, die einfach mitwollen. Und die freuen sich wirklich immer, wenn Smirre mit dabei ist. Und das ist für mich auch, also da geht jedes Mal auch mein Herz auf, egal wie häufig ich das sehe, aber wirklich jedes Mal, wenn Smirre so freundlich begrüßt wird, denke ich so, ja, du hast was richtig gemacht.
Wie schön, wie schön. Vielen, vielen Dank, Sarah, heute für den kleinen Einblick in eure Welt, in eure Schulwelt. Zum Abschluss, letzte Frage, würde ich gerne noch wissen, was für dich das Schönste bisher war mit Smirre oder worauf du dich vielleicht freust in Zukunft mit Smirre.
Also das Erlebnis, was ich eben schon von der Schülerin berichtet habe, die ganz stark Angst vor Smirre hatte und dass sie jetzt so gute Freunde geworden sind, das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse aus der ganzen Schulzeit mit Smirre. Was ich aber auch wirklich immer ganz häufig richtig toll und bereichernd finde, ist einfach, dass Smirre von sich aus immer merkt, welches Kind hat gerade Bedarf, dass ich, also, oder welches Kind muss er gerade unterstützen. Also zu welchem Kind gehe ich jetzt hin? Wo lege ich vielleicht einfach mal meine Schnauze aufs Bein und gucke das mit meinen Kulleraugen an? Und da finde ich, merkt man immer ganz häufig, dass Smirre da das Kind öffnen kann und dass das Kind so ein bisschen wieder weicher wird in seinem ganzen Körperausdruck. Und ja, das sind immer so die schönsten Sachen. Und worauf ich mich am meisten freue, ist auf jeden Fall auf ganz viele weitere Momente mit Smirre. Ich finde das auch immer richtig schön, dass ganz viele Geschwisterkinder, die dann vielleicht in 2, 3 Jahren zu uns auf die Schule kommen, dass die alles Smirre schon kennen. Und ich freue mich einfach darauf, dass wir hoffentlich noch ganz viele weitere gesunde Jahre haben zusammen und dass Smirre mich auch immer noch so häufig zur Schule begleiten kann. Ja.
Sehr, sehr schön. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich kann berichten, Smirre liegt dir immer einfach nur noch rum.
Ja, ich
Er hat ein
gut.
bisschen die Position gewechselt, aber ansonsten wirklich keinen Mucks von sich gegeben. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sarah, dass ihr heute hier wart. Und ich würde sagen, wenn euch das interessiert, dann informiert euch mal vielleicht bei eurer Hundetrainerin oder eurem Hundetrainer des Vertrauens, auch wenn die das nicht machen. Vielleicht kennen die ja Personen, die das empfehlen oder können dann Personen empfehlen, die das machen dementsprechend. Und ich glaube, wir kriegen auch noch das ein oder andere Foto von Smirre. Also ihr könnt dann bei Instagram Smirre auch mal sehen und vielleicht gibt es auch einen kleinen Einblick aus dem Schulalltag. Ich glaube, du hattest mir schon mal ein Foto
Ja.
geschickt, wo man das sehen kann, wie Smirre im Stuhlkreis liegt oder so. Das können wir euch auf jeden Fall zeigen. Schaut mal vorbei, Hunderunde-Podcast. Und dann würde ich sagen, danke nochmal, dass du da warst und wir hören uns nächste Woche schon wieder, ihr Lieben.
Darf ich noch was Kleines ergänzen?
Natürlich.
Also ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch bei Instagram gucken. Smirre hat da auch eine eigene Seite, wo er aus seinem Schulhundalltag berichtet. Die heißt einfach Smirres Welt. Genau, da könnt ihr gucken. Da stelle ich eigentlich fast jeden Tag, wenn Smirre mit in der Schule war, ein paar Eindrücke hoch. Und darf ich meine Kollegin grüßen?
Natürlich darfst du deine
Die
Kollegin
hört
grüßen.
euren Podcast nämlich auch immer total gerne.
Wie
Und ganz
schön.
besonders hat ihr nämlich die Beagle-Folge gefallen, weil sie selber einen Beagle hat.
Oh.
Wie heißt denn die Kollegin?
Deswegen, meine Kollegin heißt Sandra und ihr Hund heißt Oskar.
Hallo Sandra, hallo Oskar. Ganz liebe Grüße gehen an euch. Ja.
Genau, und die hat auch gesagt zu der Beagle-Folge, da passen so viele Sachen zu Oskar.
Ja, das ist immer schön, wenn man seinen eigenen Hund wieder erkennt. Und das freut uns ja auch am Ende immer sehr, wenn ihr irgendwie ein bisschen was mitnehmen könnt. Also es muss ja nicht immer so sein, dass man aus jeder Folge jetzt 20 Dinge mitnehmen kann oder sowas. Aber ich glaube, vielleicht in ein paar Folgen erkennt man dann doch die ein oder andere Sache an dem eigenen Hundeteam, Hund-Mensch-Team wieder und kann das vielleicht für sich mitnehmen.
Man hat auf jeden Fall beim Zuhören immer ganz viele Aha-Momente.
Das freut uns.
Ja, das ist gut, ne? Dass man sich wiedererkennt. Ich glaube, deswegen kann man sich auch mit so einem Podcast vielleicht identifizieren, weil man so denkt, ja, genau, das ist bei mir auch so. Oder
sehr
was
gut.
Wir ja einfach auch hoffen, dass Mareikes und meine Geschichten einfach so doof sind, dass man denkt, jo, so passiert es bei uns zu Hause auch, sondern
absolut.
Ja, dass es einfach normal ist, ne?
Absolut. Wie gesagt, Taylor und Fred sind auch nicht frei von Fehlern. Ganz im Gegenteil.
Mareike, das hättest du jetzt echt nicht sagen müssen. Das versaut doch diesen wunderschönen Abschluss.
Wobei, da muss ich auch sagen, also Smirissa ist ja auch nicht fehlerfrei. Und ich finde gerade, das ist auch das Wichtigste nochmal, um einen Schwenker zur Schule zu machen. Wenn Smirre zum Beispiel in der Schule nicht direkt das mache, was ich ihm sage, wenn wir jetzt irgendwie am Glücksrad was drehen wollen, achten die Kinder auch ganz genau darauf, so wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn Smirre das nicht macht. Und da lernen die nämlich auch, Fehler sind super und jeder darf mal Fehler machen. Selbst Smirre macht Fehler und wir finden Fehler toll.
Ja, und es passiert nichts Schlimmes, ne? Sondern man kann aus dem Fehler lernen und danach geht es sogar besser weiter und danach gibt es ein besseres Erfolgserlebnis. Also das, ja, ist super.
Sehr schön. Habt ihr sehr, sehr schön gesagt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wirklich nächste Woche wieder. Und ihr schaut einfach bei Insta vorbei und schaut auch in Smirres Welt vorbei, denn dann seht ihr Smirre noch mal ein bisschen genauer und wir stellen euch natürlich auch ein Foto hoch und dann, genau, freuen wir uns auf die nächste Folge, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.